Ihr Lieben, der Kolosserbrief. Vor 14 Tagen, als Bruder Förster hier war, hat er Stücke daraus zitiert. Wir haben kürzlich auch genau dieselbe Lesung gelesen, die wir heute gelesen haben. Der beschäftigt mich seit zwei Wochen wieder sehr intensiv und hat mich wieder neu beeindruckt. Er ist ein kleines Briefchen, 4 Seiten in meiner Bibel. Wenn ich nach der revidierten Elberfelder in der Druckausgabe, die ich habe, lese. Und wenn man ihn im MP3-Player hört, gelesen von Rainer Unglaub, dann kommt man von Jever bis Wilhelmshaven 2,5 Mal durch. Also ein kleines Briefchen, und der wird häufig zitiert, enthält wunderschöne Textstellen, aber ist auch ein großes Konzept. Er hat eine rote Linie, und über die möchte ich heute mit euch nachdenken. Wie immer vorab, ich predige mir selbst und ich will keinen überreden. Und es sind meine Gedanken. Tut damit, was ihr wollt. Ich lese zunächst den Briefanfang. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, und wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und worum, sag ich gleich. Das, was jetzt kommt, erkenne ich immer wieder und erkenne ich in der großen Linie des ganzen Briefes. Paulus und die Brüder beten für die Gemeinde in Kolossä, dass sie mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Sie bitten darum, dass sie um des Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, bekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Viertens, mit Freuden dem Vater danksagend, der sie fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. 4 Gebetsanliegen. Sie beten, dass die Gemeinde das Wesentliche erkennt, den Willen Gottes. Sie beten, dass sie aufgrund dieser Erkenntnis handeln und tun, was Gott gefällt, und dass dieses Tun Früchte bringt. Und dass sie hierdurch, drittens, Erkenntnis vom Wesen Gottes bekommen. Und viertens, darüber dankbar werden. Und diesen Kreis kann man dann wieder von vorne beginnen. Aus dieser Dankbarkeit kommt neue Erkenntnis, kommt neue Motivation, kommt neues Handeln. Und so wächst der Mensch in Gott hinein. Und das führt Paulus über den ganzen Kolosserbrief aus. Der erste sehr bekannte, tolle Text wird auch als Christus-Hymnus immer wieder zitiert. Ab Vers 15 im ersten Kapitel. Die Erkenntnis von Christus, die allem vorangehen muss, damit ich überhaupt Christ sein kann, als Christ handeln kann und wachsen kann. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, wenn es gefiel, der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben begründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Er, der Christus, in dem alles, alles geplant, in dem alles Ziel ist, durch den alles ist, den sollen wir kennenlernen. Und mit dem sollen wir eins werden. Nachdem diese zentrale Erkenntnis formuliert ist, beschreibt Paulus seine eigene Lebensaufgabe, die alles Entscheidende, den Dienst, der ihm aufgetragen ist, nämlich das Geheimnis Gottes zu erkennen zu geben und in aller Weisheit zu lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Auch hier wieder Erkenntnis und durch die Erkenntnis veränderte, nämlich vollkommen in Christus dargestellte Menschen. Nun wiederholt Paulus und führt weiter aus, was die Erkenntnis bedeutet und für unmittelbare Folgen hat. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Drei Folgen der Erkenntnis, unmittelbare Folgen. Die Herzen werden getröstet, sie werden in Liebe vereinigt und sie gelangen zur Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Christus. Hier wird das Glauben der Erkennen gleichgesetzt mit dem Christus empfangen haben. Und die notwendige Folge lautet, so wandelt auch in ihm. Und jetzt geht es um das Wandeln. Aber das Wandeln ist auf etwas gegründet, das hat eine Ursache. Es hat ein Motiv in der Erkenntnis. Und nun sagt Paulus weiter, denn in ihm Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das spricht für sich. Alles ist anders geworden durch Christus. Er hat uns verändert. In ihm sind wir begraben und auferweckt. Die wir tot waren in Vergehungen, sind wir lebendig gewacht worden. Alles ist schon geschehen. Von Gott aus. Die Voraussetzungen sind gegeben und wenn wir diese alles begründende Erkenntnis haben, müssen wir auch nicht mehr handeln wie der Mensch, der wir früher waren, sondern sind frei, etwas Neues zu leben und zu erleben, aus dem dann wieder tiefere Erkenntnis Gottes wächst. In den nun folgenden Versen, Kapitel 2, 16 bis 23 bis 3, Vers 4, führt Paulus aus, worum es nicht geht. Um Religion, Satzungen, Befolgen von Regeln, äußere Frömmigkeit. Die Jünger haben kaum noch etwas mit den Gläubigen des Alten Testaments gemein, scheint mir. sondern was aller Motor sein soll, die Gesinnung, die Motivation. Sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Ich erinnere diese Bändchen, die wir in der Jugend am Arm getragen haben, da stand drauf, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es geht nicht darum, jetzt zu lernen, wie ich mich verhalten muss, welche Dinge ich tun darf und welche nicht, sondern es geht darum, in die Fußstapfen Jesu zu treten und seinen Blickwinkel zu gewinnen und frei zu werden, nach Wissen und Gewissen zu entscheiden, wenn ich mein Leben betrachte, wenn ich Menschen begegne. Und dann wird Paulus ganz konkret handeln. Es folgen nicht, wie auch schon zu erwarten war, Gebote oder Satzungen, sondern ein paar Indizienlisten, wie Handeln aussehen kann, das aus falscher bzw. richtiger Gesinnung herrührt. Zunächst die, wir sagen neudeutsch No-Gos, die, das geht ja gar nicht, Indizien, Kolosser 3, 5 bis 11, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Die No-Gos, das geht nicht. Das sind Indizien für ein Leben ohne Christus. Indizien für den alten Menschen. Und dann die Liste der Indizien mit Wiedererkennungswert, das ist ein Christ. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklaver, Freier, sondern Christus alles in allen. Völlige Gleichheit. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, in Wort oder in Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Die Indizienliste, woran erkenne ich zum Beispiel das Handeln eines Christen wieder? Zum Schluss folgt dann noch eine Liste an Hinweisen zu Beziehungen zwischen Mann und Frau, Eltern, Kind, Sklave, Herr, die ich nicht im Einzelnen zitiere, sondern so zusammenfasse: Ändert nicht die Regeln oder Rollen eurer Beziehungen, sondern stellt sie in das neue Licht eurer neuen Gesinnung. Dann folgen noch viele Grüße, Anweisungen, Informationen an die konkrete Gemeindesituation, die jetzt für die Betrachtung nicht wirklich von Bedeutung sind. Wenn ich das alles zusammenfasse, kriege ich ein ganz einfaches, klares Schema. Christus, der Anfang und das Ziel der ganzen Schöpfung, hat die Menschen durch seinen Tod am Kreuz mit Gott versöhnt und eine neue Wirklichkeit geschaffen, und in dieser neuen Wirklichkeit gilt auch eine neue Ordnung. Wie so oft, wenn Wirklichkeit und Anspruch auseinanderklaffen, sind auch in der Alltagsroutine einer Gemeinde, wie in jeder Gemeinschaft, die Versuche da, durch Regeln und Satzungen zu ersetzen, was an Gesinnung und Motivation fehlt. Ein Beispiel: Wenn alle Interesse haben an einer sauberen Küche, daran, dass es ordentlich aussieht, und jeder darüber hinaus darauf achtet, dass kein anderer zu viel Last hat, jeder sich um den anderen kümmert, dann brauche ich keinen Küchendienst. Aber wenn das nicht so klappt, dann ist das Natürlichste und Naheliegendste, einen Küchendienstplan aufzustellen, eine Ordnung, eine Regel. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und Paulus warnt bezüglich der Gemeinde und erklärt, dass es anders geht. Nämlich Christusgemäß, so sagt er. Und das ist die Reihenfolge. Erst erkennen, dann handeln, dann dadurch wiedererkennen, daraus folgt Dankbarkeit. Erkennen. Es geht nicht um Lernen im Sinne von Wissen ansammeln oder Üben im Sinne von Beherrschen lernen, Konditionstraining. Es geht ums Kennenlernen. Ums Kennenlernen Jesu, um die Begegnung. Um dieses Christus empfangen. Und motiviert durch das, was er für uns getan hat, dann mit ihm in eine Beziehung treten. Wir stehen dann sofort in einem Dilemma. Nämlich, wir möchten dann anders sein und stellen fest, wir scheitern. Also zumindest geht es mir so, ging es mir am Anfang so und geht es mir immer wieder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute ähnlich. Ich erkenne, so bin ich nicht. Ich kann das nicht. Ich müsste eigentlich ein ganz anderer Mensch sein. Und ja, genau hier, und wir wissen es, kommt dieser Ansatz, wir müssten nochmal von vorne beginnen, neu geboren werden. Allerdings. Aber es kann uns ja nicht zweimal geben. Ein Thomas, der vorher war, und ein Thomas, der nachher war. Es gibt ja nur einen Thomas, und also müsste ich erstmal sterben. Und dann brauchen wir einen geistigen Spagat, denn Paulus sagt, ihr seid ja schon gestorben. Der alte Mensch ist in der Taufe mit Christus gestorben und begraben. Und der neue Mensch bereits mit ihm auferstanden. Und andererseits sagt er, tötet eure Glieder. Das ist die Erkenntnis, von der ausgehend Paulus sagt, und jetzt das Handeln in der Überwindung. Und die braucht eine tiefgreifende, eine durchgreifende Motivation, eine innere Veränderung in uns, liegt die Antwort. Entgegen unseren inneren Trieben und Bequemlichkeiten handeln, aus der schon vorhandenen neuen Gesinnung, die gibt uns die Kraft, die stärker ist als unsere alten inneren Antriebe, unsere Reflexe, unsere Schutzmechanismen, unsere Ängste, unsere Emotionen. Ein Handeln aus Liebe heraus. Das ist im Wesen etwas anderes als ein Handeln in der Beachtung von Regeln, zum Beispiel aus Angst vor Strafe oder einfach, weil man sich schlecht fühlt, wenn man seine Pflicht nicht erfüllt hat. Küche aufräumen, weil es Pflicht ist, führt im Idealfall zu sauberer Küche. Küche aufräumen, obwohl man gar nicht dran ist, aus sorgsamer Fürsorge für die anderen Hausgenossen, aus Freude an aufgeräumter Küche, aus Dankbarkeit und Liebe, führt in der Regel zu einem besseren Ergebnis und sie führt wieder zu Dankbarkeit und Liebe in der Beziehung. Handeln nach Regeln führt bestenfalls zu Ergebnissen, Handeln aus Liebe führt zu Früchten. Und es bringt uns dem, mit dem wir übereinstimmen in der Sorge um andere oder in dem wir aus Liebe einen Dienst erweisen, näher. Das Resultat wiederum erkennen. Im gemeinsamen Leidensweg mit Christus, im Gehen in seinen Mokassins, im Nachfolgen, treten wir in seine Fußspuren und lernen Jesus Christus besser kennen. Im Üben der Liebe lernen wir mehr lieben. Und doch könnten wir es nicht vollbringen, hätte Gott nicht das Wunderbare, das Wunder hinzu. Hätte er nicht den im Wesen neuen Menschen bereits in uns geboren. Und wir gewinnen eine neue Vertrautheit mit Jesus. Ein immer neues und tieferes Verstehen Gottes. Das kann man nicht durch Wissen, das man in einem Buch liest, ersetzen. Wenn man mir ein Jahr lang jeden Tag erzählte von einem Menschen und ich würde einen Tag mit diesem Menschen in einer Liebesbeziehung verbringen, wüsste ich doch so viel mehr und anderes von diesem Menschen. Und ich wüsste es auf eine andere Weise. Gott will, dass wir diese innere Beziehung mit ihm leben und dass wir ihn so kennenlernen, wie er uns schon lange kennt. Das wiederum macht dankbar. Dankbarkeit in diesem Sinne ist eine Frucht. Sie wächst. Ein dankbarer Mensch ist ein zufriedener, ein erfüllter Mensch und ein motivierter Mensch, der wieder handeln kann und überwinden. Es ist schwierig, der Aufforderung des Paulus zu folgen, wenn er sagt, sei dankbar. Okay, ich gehorche, ich bin jetzt dankbar. Wofür? Geht nicht. Ich kann mich verhalten wie einer, der dankbar wäre. Aber das ist dann nur ein Wie. Dankbarkeit ist ja ein Zustand des Herzens. Ich kann sie nicht machen. In diesem Sinne lese ich den Kolosserbrief als eine Einladung, die ein Mensch aus seinem persönlichen Erfahren mit Gott heraus formuliert. Aus einer großen Sehnsucht, dass alle das mit ihm teilen möchten, was er erfahren hat. Ein Mensch, der von sich sagt, dass er leidet. Aber er leidet nicht einfach so, sondern er leidet mit und für. Und das ist die tiefste Jesus-Nähe, die sich Paulus vorstellen kann. Er lädt uns ein, uns neu auf Jesus Christus einzulassen und uns mit ihm zu beschäftigen, die Evangelien nachzudenken und uns auf den Weg zu machen an Jesu Seite, die Welt mit seinen Augen zu sehen, erbarmen und milde zu lernen, großzügig und freundlich zu werden. Er nimmt den Druck und beendet das Überforderungsgefühl, indem man nicht mit Forderungen und Appellen von mir verlangt, was ich nicht leisten kann, sondern mir aufzeigt, so kann und wird die Veränderung in deinem Leben geschehen. Das macht mir Mut. Ich glaube, das will ich. Wieder aufs Neue.